Alerta Gespräch.
Wenn man in den spanischen Kongress schaut, fällt auf, dass es zwar eine Partei mit der Farbe Grün gibt, es sich dabei jedoch um die rechtsextreme Partei Vox handelt. Eine grüne Partei, wie wir sie aus Deutschland und Österreich kennen, ist aktuell nur mit einer einzigen Abgeordneten vertreten. Und damit herzlich willkommen zum Alerta Gespräch, heute mit dem Thema grüne Bewegungen in Spanien. Mein Gast dazu ist der Doktorand Andreas Jünger, der sich mit dem Thema auch in seiner Dissertation beschäftigt. Hallo Andreas.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie steht es denn aktuell um die grüne Bewegung in Spanien?
Also wenn wir aktuell parteipolitisch auf die grüne Bewegung schauen, kann man sagen, dass der Erfolg in der Tat recht überschaubar ist. Es gibt keine eigenständige grüne Partei als Parlamentsfraktion im spanischen Kongress. Ja, wir haben ja vier größere Blöcke, Sozialisten, Konservative, Rechtsextreme und dann eben die Vereinigte Linke, Unidas Podemos. Und in der Tat gibt es, wie ja einleitend auch schon erwähnt, eine oder man kann auch theoretisch sagen zwei grüne Abgeordneten, die Teil einer sogenannten pluralen Parlamentsfraktion sind. Da sind dann auch verschiedene regionale Abgeordnete mit dabei. Das ist zum einen halt diese grünen Abgeordneten Inés Sabanés, die tatsächlich von ECO, der klassischen grünen Partei momentan in Spanien, ist. Und der andere Abgeordnete ist tatsächlich Íñigo Errejón. MasPais ist eigentlich seine Partei. Die beiden haben sich jetzt mittlerweile auch im Prinzip in so einer Art Bündnis zusammengeschlossen, MasPais ECO. Das Interessante ist, dass Errejón eigentlich den meisten eher als Gesicht der ja, linken, linkspopulistischen Podemos bekannt sein dürfte. War auch schon mal Abgeordneter im Kongress tatsächlich, 2016 bis 2019. Und hat dann aber mit Podemos gebrochen und ist Teil von, ja zuerst von Más Madrid, das war ja erst eine im Prinzip regionale, lokale Bewegung in Madrid, wo er dann unter anderem mit der damaligen Madrider Bürgermeisterin Manuela Carmena diese Bewegung aufgebaut hat und dann nach tatsächlich einigen Wahlerfolgen in diesem Jahr 2019 dann auch zu den spanischen Parlamentswahlen dann Ende 2019 mit dieser neuen Formation MasPais angetreten ist, die dann noch relativ schwache Ergebnisse, wenn man das national betrachtet, erzielt hat. Ich glaube, es waren so um die 2,5% damals. Aber Errejón ist damit halt eben dann Teil des Parlaments geworden für MasPais. Und momentan ist es halt so, dass diese beiden Parteien, MasPais und ECO, ja im Prinzip kann man sagen, so eine Art Hoffnungsschimmer für parteipolitisch engagierte Grüne in Spanien sind. Man versucht sich halt auch in öffentlichen Auftritten und insgesamt zu dem Narrativ in Social Media immer wieder als Teil einer erfolgreichen grünen Welle, La Ola Verde, das ist sozusagen so das Schlagwort, das man immer wieder hört und sieht, zu präsentieren. Und nicht zuletzt spielt dann natürlich auch die Entwicklung in anderen grünen Parteien in Europa eine wichtige Rolle, auf die dann immer wieder verwiesen wird.
Dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat sich denn im parlamentarischen System Spaniens keine grüne Partei wie in Deutschland oder Österreich etablieren können? Immerhin sind beide aktuell Regierungsparteien in diesen Ländern.
Das stimmt. Da könnte man sich ja jetzt eine ganze Reihe an Gründen nennen, die auch in ja, parteipolitischen, politikwissenschaftlichen Analysen der letzten 30, 40 Jahre schon immer wieder genannt werden. Vielleicht werde ich mich jetzt an dieser Stelle mal auf zwei Faktoren fokussieren, die auch, würde ich sagen, stark miteinander verknüpft sind. Also das eine ist, dass natürlich regionale Identitäten in Spanien eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen und damit einhergehend dann eben auch die Ablehnung von zentralistischen Strukturen. Und das zweite ist sozusagen die Erfahrung, dass es immer wieder Zerwürfnisse innerhalb vor allem eben der ökologischen Kräfte in Spanien gibt. Das sind Entwicklungen, die immer und immer wieder auftauchen. Wenn wir mal zurückschauen, die erste grüne Parteigründung in Spanien war ja tatsächlich Anfang der 1980er Jahre. Damals war auch in der Ökobewegung eine Parteigründung hoch umstritten. Es gab Einige Menschen, die damals eben aus dieser Bewegung der PSOE beigetreten waren, also der Sozialistischen Partei, die dann ja seit Ende 82 unter Führung von Ministerpräsident Felipe González an der Macht waren, da gab es anfangs eben eine Hoffnung in einigen Teilen, dass eben mit dieser neuen Partei dann auch ein breiter Wandel in Land kommt, der halt eben dann auch Umweltthemen betrifft. Diese Hoffnung wurde, muss man sagen, relativ schnell enttäuscht. Ja, also Umweltpolitik war anfangs kein großes Thema. Es ging eben, wenn man es jetzt mal vereinfacht sagt, um Wachstum und Arbeitsplätze, die dann eben zulasten einer umweltverträglichen Politikgestaltung dann eben einhergingen. Es gab dann auch noch weitere Themen in den 80er Jahren, die halt eben diese Enttäuschung befeuert haben, wenn man beispielsweise an dann das Referendum 1986 über den NATO-Austritt oder NATO-Beitritt, wie man es dann will, aus jeweiliger Position betrachtet, wo ja eigentlich die PSOE versprochen hatte, dass man da eben auf jeden Fall gegen sein wird. Und dann hat man aber ja doch nochmal die Meinung, nachdem man an der Macht war, gewechselt, also war dann doch pro NATO. Und da waren halt auch starke Proteste aus der Ökologiebewegung. Und um jetzt zu dem Thema Parteigründung zurückzukommen, also es gab dann tatsächlich 1984 die erste Parteigründung, Los Verdes, also einfach klassisch die Grünen, ja auch wie in Deutschland. Das war schon ein Jahr vorher vorbereitet worden tatsächlich. Das ist sozusagen in der grünen Parteigeschichte auch ein recht wichtiges Datum. 1983 gab es ein Treffen auf Teneriffa. Daraus ist dann das Manifest von Teneriffa entstanden. Damals war unter anderem Petra Kelly, die bekannteste deutsche Grüne eigentlich damals, auch vor Ort und hat diesen Prozess so ein bisschen begleitet, war auch danach viele Jahre lang immer wieder in Spanien übrigens. Die Grünen waren ja damals, die deutschen Grünen waren damals ja auch gerade erst ins Parlament eingezogen und hatten sozusagen auch damals dann schon so eine gewisse Vorbildfunktion für viele spanische Grüne, die halt eben diese Parteigründung favorisiert haben. In Spanien war dann aber die Entwicklung eben nicht so erfolgreich wie in Deutschland. Also in Deutschland haben wir eigentlich seit den 80er Jahren diese eine grüne Partei, Bündnis, also später dann Bündnis 90, die Grünen, in den 80er Jahren noch die Grünen, die eigentlich dominiert. In Spanien war es dann so, dass diese grüne Partei immer wieder, also in den 80er und 90er Jahren, dann von regionalen Abspaltungen, neuen Parteigründungen auf nationaler Ebene dazu gebracht wurde, dass es eben keine einheitliche, klare Stimme der grünen Kräfte gab. Ich weiß nicht, ob man also diese Parallele ziehen kann oder halt eben diesen Vergleich. Ich finde es eigentlich ganz immer interessant, wenn man schaut, wie die Entwicklung der Sozialisten, der PSOE in Spanien war, ja, die ja eben eigentlich seit der Transition, also seit 75 und dann in den 80er Jahren, ja stark unterstützt wurde aus Deutschland von den deutschen Sozialdemokraten, von der deutschen sozialdemokratischen Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Studien und Stimmen, die halt eben genau das belegen. Und das fehlte halt zum Beispiel in Deutschland. Es gab wohl mal eine Debatte innerhalb der deutschen Grünen und auch der dann ja auch gegründeten Heinrich-Böll-Stiftung, so der grünennahen Stiftung, dass man eventuell in Spanien aktiv wird. Das hat man letztlich aber dann nicht gemacht. Gab es wahrscheinlich eine Reihe auch interne organisatorische Gründe. Nicht zuletzt dann eben auch, dass man sich eher auf Osteuropa fokussiert hat dann in den 90er Jahren. Aber da habe ich auch in den letzten Jahren ein paar Mal mit spanischen Grünen gesprochen, die das auch so ein bisschen lamentiert haben oder die sich gewünscht hätten, dass es da vielleicht auch stärkere Unterstützung, organisatorisch, finanzielle Unterstützung aus Deutschland gäbe. Und das ist sicherlich auch ein Manko, wenn man jetzt mal aus deutscher Sicht schaut, wie sich die grüne Bewegung in Spanien gegründet oder entwickelt hat. Und die Taktik, die dann eben stattdessen verfolgt wurde in den 90er Jahren, waren dann zum Teil Wahlbündnisse mit anderen Parteien. Das war dann irgendwann neben eben diesen regionalen Ablegern der grünen Parteien so eine der Taktiken. Izquierda Unida war da sowas wie der natürliche Partner für diese grünen Parteien. Also die größte sozialistisch-kommunistische Partei in Spanien, Izquierda Unida. Aber zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass Wahlerfolge ausblieben, bis auf hier und da regionale Ausnahmen, wo man dann mal als Anhängsel mit einer Partei irgendwie doch in verantwortliche Positionen kam. Und 2011 war dann nochmal ein Versuch, sozusagen diesen Wust aus grünen Parteien in irgendeiner Weise zu sortieren und vielleicht zusammenzuführen. Und damals wurde dann eben diese Partei ECO gegründet, die auch heute noch existiert, die aber bisher, muss man halt eben sagen, auch vor allem national ohne wirklich nennenswerte Wahlergebnisse geblieben ist. Und jetzt gerade sind wir halt eben dann eben an der vorhin schon erwähnten Stelle, wo ein bisschen unklar ist, wie dann auch im Zusammenspiel mit dieser Partei Más País die Entwicklung dann vielleicht der grünen Parteien doch noch in irgendeiner Weise erfolgreicher weitergeht oder nicht. Das ist im Prinzip ungewiss an dieser Stelle, ja.
Dann blicken wir jetzt ein bisschen zurück. Du hast ja schon erwähnt, dass es schon Versuche gab, eine grüne Partei in Spanien zu gründen und zu etablieren in den 80er Jahren. Aber vorher, wenn wir auch nach Deutschland schauen, gab es ja schon eine grüne Bewegung. In den 70er Jahren in der BRD vor allem die Anti-AKW-Bewegung mit den entsprechenden Protesten. Spanien befand sich aber zur gleichen Zeit in einer anderen Situation. Nochmal kurz zur Erinnerung. Im November 1975 starb der Diktator Francisco Franco und das Land begann sich dann erst langsam zu öffnen. Das nennt man auch Transition. Inwiefern gab es denn überhaupt eine politische grüne Bewegung während des Frankismus und spielte sie auch eine Rolle während der Transition?
Also man muss vor allem, glaube ich, vorab festhalten, dass vor allem das Franco-Regime natürlich zahlreiche sozialökologische Probleme verursachte bzw. verschärft hat. Also so gesehen waren ökologische Fragen hochrelevant in dieser Zeit. Es gibt manchmal vor allem dann so in älteren Überblickswerken so ein bisschen die suggerierte Vorstellung, dass ja nach 1975 plötzlich eine ökologische Bewegung in Spanien auftauchte. Das ist definitiv falsch. Also man kann sogar schon Anfang des 20. Jahrhunderts Bewegungen identifizieren, die auch so ein bisschen ähnlich wie im deutschsprachigen Raum waren. Also wenn wir in Deutschland, Österreich, Schweiz an die Lebensreformbewegung denken, haben wir in Spanien auch mit dem sogenannten Naturismo, einer Art Naturheilkundebewegung, ja, so eine ähnliche Entwicklung, die auch durchaus aus Deutschland beeinflusst wurde. Also die Namen wie Sebastian Kneipp, die waren halt auch in Spanien bekannt, wurden auch dann Werke übersetzt. Die ganze Thematik vegetarische Ernährung, gesunder Geist und Körper, Freikörperkultur, diese ganzen Thematiken gab es auch in Spanien schon, die in bestimmten Gruppen, die dann da aktiv waren. Während der Diktatur war dann aber ja, so seit Ende der 40er, 50er Jahre auch der Einfluss von Naturschützern besonders relevant. Das war dann häufig war es eine Art Zusammenspiel von Wissenschaftlern, tatsächlich Wissenschaftlern, und beispielsweise ja, Landbesitzern oder Jägern aus dem Adel, also eher Oberschicht, die dann auch das politische System, also die Diktatur in dem Sinne nicht in Frage gestellt haben. Aber Naturschutz wurde einfach als wichtige Komponente häufig eben auch dem Regime gegenüber betont, um eine moderne Entwicklung des Staates irgendwie mit zu unterstützen. Also das wurde sozusagen als auf diese Weise wurde verkauft, dass sich eben das auch das Regime für Fragen von Naturschutz interessierte. Ein Beispiel ist dann zum Beispiel aus den 1950er Jahren, wo halt eben durch so eine Art Zusammenspiel von aristokratischen Landbesitzern und einem damals bekannten Ornithologen das Feuchtgebiet in der Doñana, also in Südspanien, vor Baumplantagen, kann man sagen, Eukalyptus und andere schnell wachsende Arten geschützt wurde. Also das war damals die Idee des Umweltministeriums oder der entsprechenden Ministerien innerhalb des Franco-Regimes, die da gerne die Papierindustrie auf diese Weise hochziehen wollten. Das konnte dann aber verhindert werden. und ist halt eben ein solches Beispiel. Es gibt dann weitere Entwicklungen, so Mitte, Ende der 60er Jahre, wo dann tatsächlich in Spanien auch generell Umweltthemen ein bisschen populärer und bekannter gemacht wurden in der Bevölkerung. Wichtiger Name ist da sicherlich Félix Rodríguez de la Fuente, war ein Naturforscher, Falkner, wurde dann sehr bekannt eben durch Dokumentationen und Fernsehsendungen, in denen er einfach der Bevölkerung dann auch bestimmte ökologische Themen, Naturschutzthemen näher bringen konnte. Und man kann dann sagen, seit Ende der 1960er Jahre sind Umweltthemen dann auch immer häufiger Teil der Arbeit von Nachbarschaftsvereinen, also Asociaciones de Vecinos geworden, die ja dann gerade in den letzten Jahren der Franco-Diktatur auch ein wichtiger Teil der antifrankistischen Opposition waren. Das heißt, es gab da dann auch nicht nur Naturschützer, halt eben in diesem klassischen Sinne, sondern auch Umweltschützer, Ecologistas, ja, im Sinne einer politischen Ökologie. Das heißt, es wurde nicht nur mehr Ökosysteme oder bestimmte Tier-, Pflanzenarten für schützenswert gehalten, sondern es wurde halt das menschliche Wohlergehen, soziale Gerechtigkeit mit der unmittelbaren Umwelt von Menschen verbunden. In diesen Kreisen war dann eben auch die Kritik am politischen und wirtschaftlichen System der Diktatur gegeben. Also man sah dann generell die kapitalistische Industrie- und Konsumgesellschaft der westlichen Welt kritisch an, ja, zu der dann Spanien ja im Prinzip seit den 1960er Jahren, kann man sagen, auch dann zunehmend gehörte. Weitere Themen dieser Ecologistas waren dann halt eben auch wirklich konkret die Lebensbedingungen der städtischen Arbeiterschicht, des Proletariats und deren Wohnviertel, was halt häufig auch ein großes Thema war, wenn man dann an Luftverschmutzung, auch bestimmte Gewässerverschmutzung, Lärm etc. denken. Und dann eben nicht zuletzt auch die Anti-Atomkraft-Bewegung entstand dann in diesen Jahren. Also 1968 ist das erste Atomkraftwerk in Spanien gebaut worden oder eröffnet worden. Und die Anti-Atomkraft-Bewegung war dann gerade in den Folgejahren auch Teil einer eigentlich antifrankistischen Bewegung. Es ging da zum Teil dann sogar wirklich weniger um ökologische Fragen als eben vielmehr Systemkritik. Und während der Diktatur gründeten sich dann eben auch schon die ersten Umweltverbände. Das ist so gesehen halt eben auch wirklich interessant, weil nicht zuletzt eben durch diese Entwicklung, dass Naturschutz auch schon früh Teil irgendwie einer Politik des Regimes sogar wurde, ja, war Naturschutz, Umwelt eigentlich nicht als subversive Aktivität angesehen. Also anders als sozialistische, kommunistische Gruppen zum Beispiel, war Umwelt, Naturschutz nicht unbedingt verdächtig, jetzt den Staat umstürzen zu wollen. Und das half natürlich auch diesen Gruppen. Ja, und dann kann man sagen, eben auch nach dem Tod, unmittelbar nach dem Tod Francos, gab es große Demonstrationen dann auch von Umwelt-, Atomkraftbewegungen organisiert, vor allem in Katalonien, Baskenland, Demonstrationen dann zum Teil bis zu 200.000 Menschen für verschiedene Kampagnen. Und eben auch mit der Zeit war das dann so, dass manche Umweltschützer sich der PSOE anschlossen, wie ich auch schon vorab mal erwähnt habe, und dann in Behörden endeten zum Beispiel. Andere sind dann eben den Weg gegangen, dass man diese Parteigründungen versucht hat, also die grünen Parteigründungen. Aber insgesamt war es dann halt eben schnell eben diese Art Zersplitterung, ja, von ökologischen Kräften. Und hinzu kommt dann, dass immer wieder natürlich auch neue Themen relevant wurden oder neu eben hochgekommen sind. Da kann man dann zum Beispiel auch durch seit Anfang der 80er Jahre ungefähr die ökologische Landwirtschaft nennen, die dann vor allem in Katalonien auch seit Anfang der 80er Jahren sich organisiert hat und dann eigentlich in den 90er Jahren spätestens im ganzen Land sich irgendwie verbreitete mit verschiedenen institutionellen Einrichtungen, aber eben auch Bewegungen, zum Beispiel agrarökologischen Bewegungen, die dann zum Teil auch mit anderen linken Kräften in Verbindung standen.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die Gründung einer Partei recht umstritten war. Daher stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern die anarcho-syndikalistische Tradition der politischen Linken in Spanien eine Rolle bei der Nicht-Etablierung einer grünen Partei gespielt hat.
Also das wird teilweise auch in bestehenden Forschungen als Faktor benannt. Ich würde aber sagen, es ist ja sozusagen empirisch schwer nachweisbar, inwiefern das dann wirklich eine Rolle gespielt hat. Es gibt natürlicherweise in anarchistischen, anarcho-syndikalistischen Kreisen eine Ablehnung von Parteipolitik. Ja. Es gibt aber auch eine große Nähe von Teilen des Anarchismus zu ökologischen Fragen. Also die von mir eben schon erwähnte Naturismo-Bewegung beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts hatte zahlreiche Überschneidungen auch mit der anarchistischen Bewegung. Es gab im Anarchismus eben auch diese Vorstellung eines Lebens in Einklang mit der Natur, die dann aber nur in der wirklichen Freiheit umgesetzt werden kann. Und diese wirkliche Freiheit ist dann halt eben der Anarchismus. Also es war so eine Art Vorwurf damals eben auch aus anarchistischen Kreisen an diese Naturismo-Bewegung, weil die halt eben nicht in dieser Weise das System in Frage stellte. Auch Themen wie Gewaltlosigkeit gegenüber Tieren, auch der Stierkampf so in Spanien, ja, wichtiges Thema. Da waren die Anarchisten auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts sehr kritisch, eben aufgrund dieser generellen Einstellung gegenüber dem Leben auch von Tieren. Aber insgesamt würde ich sagen, also der theoretisch-ideologische Einfluss des Anarchismus, Anarcho-Syndikalismus auf die spanische Ökologiebewegung ist eigentlich sehr schwach. Man kann immer wieder natürlich Ausnahmen finden. Der von mir auch schon erwähnte Íñigo Errejón, jetzt einer der führenden Köpfe von Más País, war als Jugendlicher, das sagt er auch immer wieder, oder hat er, glaube ich, auch in seinem zuletzt veröffentlichten Buch so geschrieben, war als Jugendlicher in anarchistischen Gruppen sehr aktiv. Und sein Vater ist interessanterweise einer der Führungsmitglieder der ersten Grünen in Spanien. So, aber das sind in gewisser Weise anekdotische Geschichten. Ja, also da kann man jetzt in dem Sinne, würde ich sagen, keine wirklich Analyse rausziehen. Also sozusagen zusammenfassend würde ich sagen, es gibt keinen wirklich primären Einfluss auf die Entwicklung der grünen Parteien durch diese anarchistische oder anarcho-syndikalistischen Traditionen.
Jetzt ein Blick in die Gegenwart. In den letzten Jahren spielte das España Vaciada eine immer größere Rolle im politischen Diskurs. Es geht dabei um die vernachlässigten ländlichen Gebiete. Spanien ist ja ein sehr zentralistischer Staat, sehr fokussiert auf die Metropolen Madrid und Barcelona. Stellt denn dieses España Vaciada nicht eine große Chance für die Ökobewegung dar?
Also auch diese Entwicklung ist natürlich maßgeblich auf die Diktaturzeit zurückzuführen, ja, seit den 1950er Jahren. Damals hat dann eben Madrid und Barcelona vor allem ein starkes Bevölkerungswachstum gehabt. Die Provinzen, insbesondere im Landesinneren, wurden leerer, also Menschen wanderten ab. Die Ursachen waren natürlich da auch vielfältig, vor allem natürlich die fehlende Landreform, eine Agrarstruktur, die Großgrundbesitz immer noch bevorzugte, was natürlich anfangs vor allem in der Zeit 40er Jahre, als Spanien versuchte auch noch autark über die Runden zu kommen, eben aufgrund fehlender internationaler Verbindungen. Dann natürlich auch die Mechanisierung insgesamt der Landwirtschaft dann in den folgenden Jahrzehnten, die viele Kräfte in der Landwirtschaft die Jobs kosteten natürlich, dann gleichzeitig aber auch neue Jobs in Industrie- und Dienstleistungsbereich geschaffen wurden, also natürlich dann eben gerade in diesen großen Städten, auch an den Küsten insgesamt. Das ganze Thema Massentourismus nahm dann ja Fahrt aus in den 50er, 60er Jahren. Ob das eine Chance für die Ökobewegung ist, also ich würde sagen, so wie sich die Situation eigentlich aktuell darstellt, eher nein. Und zwar kann man sagen, einerseits, dass grüne Parteien in Spanien im Prinzip ähnlich wie in anderen europäischen Ländern eher Teil eines urbanen Milieus sind, ja, was dann auch zu Problemen führt, zum einen in der Wahrnehmung auf diese grünen Parteien, aber auch in deren Agenda. Also traditionell spielt natürlich auf dem Land oder spielen Traditionen eine größere Rolle. Das ist nicht nur in Spanien so, aber auch in Spanien. Also das heißt, die Grünen sind da eher dann als Teil einer gesellschaftspolitisch progressiven Bewegung unterwegs, die natürlich dann vielerorts auch auf Vorbehalte stoßen. Ja, also wenn es dann um Themen wie Rechte von Lesben und Schwulen beziehungsweise eben generell dieses gesamte Feld der Queer-Politik und natürlich auch das ja in Spanien auch wirklich heiß umstrittene Thema Feminismus. Das sind natürlich alles politische Themen, die auch von den grünen Parteien stark progressiv vertreten werden. Und umgekehrt gibt es dann eben auch städtische Diskurse, die den ländlichen Raum, die ländliche Lebensrealitäten ausblenden oder halt eben idealisieren. Da gibt es übrigens ein hervorragendes Buch von Maria Sanchez, spanische Autorin, Tierra de Mujeres, Land der Frauen, die halt eben genau über diese Thematik schreibt, wie das Land wahrgenommen wird und die gesamten Problematiken, die daraus erwachsen. Also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein wichtiger Themenkomplex. Das andere, weshalb ich glaube, dass dieses ganze Thema España Vaciada nicht unbedingt den grünen Parteien jetzt helfen kann, akut, ist, dass in diesem Kontext nochmal deutlich wird, auch wie zersplittert halt wieder Parteien und Bewegungen in Spanien sind. Natürlich wird das Thema auch von etablierten Parteien und NGOs aufgegriffen, aber in vielen Gegenden muss man tatsächlich dann auch sagen, dass eben diese langjährigen Akteure kein Vertrauen mehr haben in der Bevölkerung, ja, also aufgrund eben realer Probleme. Fehlender Infrastruktur, grundlegende Versorgung und Dienstleistungen fehlen zum Teil, Internet, solche Themen, ja, das ist halt eben in vielen Bereichen ein Problem. Und dann kann man halt zum Beispiel auch immer wieder Beispiele von Akteuren finden, die sich dann neu gegründet haben. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Bürgerbewegung Teruel Existe, also die spanische Region oder Provinz Teruel in Aragonien, die ja auch schon lange aktiv ist, aber eben vor 2 Jahren, 3 Jahren mittlerweile, ich glaube 2019, waren die auch schon mal Teil größerer Proteste von Bürgerbewegungen aus verschiedensten Regionen in Spanien. Und dann ist diese Bürgerbewegung eben aus Teruel auch angetreten zu den Kongresswahlen, hat ja sogar, glaube ich, die meisten Stimmen geholt, einen Abgeordneten mittlerweile. Und daraus hat sich mittlerweile auch sogar eine Partei gegründet, España Vaciada, die auch dann wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen antreten wird und die damit natürlich auch Konkurrenz für die grünen Partei sind. Also man sieht, es war jetzt nicht so, dass da natürlicherweise dann die Grünen eingesprungen sind und eben für die Entwicklungen im ländlichen Raum gekämpft haben, sondern es haben sich da auch wieder neue Bewegungen gegründet und da sieht man halt auch wieder eben ja die schon mehrmals erwähnte Zersplitterung. Es gibt immer wieder neue Bewegungen, es ist keine klare Kraft da, die das sozusagen irgendwie vereinigen würde. Und von daher, nein, denke ich, für die grüne Partei schwieriges Feld.
Zu dem Wahlerfolg von Teruel Existe noch kurz eine Anmerkung. Da spielt das spanische Wahlsystem auch eine zentrale Rolle, weil Stimmen in ländlichen Regionen bevorzugt werden. Das heißt, dass für einen Sitz im spanischen Kongress Teruel Existe rund 20.000 Stimmen brauchte und Más País zum Beispiel, die ja vor allem in diesen urbanen Gebieten, die du angesprochen hast, gewählt wird, rund 200.000 Stimmen braucht für einen Sitz. Daher kann es auch sein, dass diese regionalen Parteien wie Teruel Existe eben dann in den spanischen Kongress kommen. Du hast jetzt auch schon einige Themen angesprochen, die von den Gruppen und Parteien behandelt werden. Welche Themen dominieren denn den ökologischen Diskurs in Spanien?
Also ich habe ja jetzt auch immer wieder schon ein paar Themen genannt, die, sage ich mal, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts irgendwie dann relevant waren. Ganz aktuell, ja, diskutiert Spanien ja heftig über das Thema Fleischkonsum und industrielle Massentierhaltung. Das hat dann natürlich momentan im Land des Ramon, wenn man so will, natürlich Züge eines Kulturkampfes. Also man sieht dann auch, wie einige Regionen ganz klar auf wirtschaftliche Interessen setzen, die dann vor Überlegungen wie sozial-ökologische Aspekte in der industriellen Tierhaltung stellen. Also das ist ein aktuell sehr tagespolitisch diskutiertes Thema. Wie sich das dann entwickelt, glaube ich, muss man sehen. Aber man kann vielleicht auch etwas allgemeiner sagen, dass insgesamt dieses Thema Verschmutzung von urbanen und ländlichen Räumen ein wichtiges Thema im ökologischen Diskurs war und ist. Also in der Stadt zum Teil dann Themen wie Luftverschmutzung, die auch gerade in Madrid zum Beispiel immer wieder Thema sind. Auf dem Land dann eben Verschmutzungen, die in irgendeiner Weise durch diese agroindustrielle Landwirtschaft verursacht wurden und werden. Thema Pestizide, Überdüngung. Das war ja auch ein großes Thema letztes Jahr zum Beispiel. Also dieses Thema Überdüngung im sogenannten Mar Menor, also einer Salzwasserlagune in der Region Murcia, die halt eben aufgrund solcher Stickstoffdüngereinträge, Überdüngung, eine massive Algenblüte und dann halt eben auch Fischsterben verursacht hat. Also das war und ist ein wichtiges Thema. Da geht dann natürlich auch sowas einher wie Verlust von Biodiversität, in Ökosystemen und generell das Thema Wasser. Alles, was mit Wasser irgendwie verbunden ist, war oder ist auch immer wichtig, auch in der Geschichte Spaniens, wenn man sieht, Anfang des 20. Jahrhunderts und während der Diktatur lange Zeit ging es auch viel um Themen wie noch Speicherung von Wasser, ja, Austausch von Wasserkapazitäten zwischen verschiedenen Regionen. Damals dann vor allem natürlich der Bau von Staubecken, von Dämmen, von Kanälen, die natürlich alle auch mit ökologischen Folgeerscheinungen einhergingen, kann sagen positiv und negativ. Mittlerweile ist dann dieses Thema Wasserverbrauch natürlich enorm verknüpft mit Sektoren wie dem Tourismus und vor allem der Landwirtschaft. Natürlich die Ausweitung generell von Anbaugebieten in verschiedenen Bereichen von Spanien forcieren dann dieses Problem massiv. Ja, also gerade wenn wir an die Ausbeutung von Grundwasserreserven denken in Südspanien, ja, das klassische Beispiel ist ja wahrscheinlich das Plastikmeer von Almeria, wo mittlerweile auch schon seit den 60er Jahren eben diese Fläche von Plastikgewächshäusern sich immer weiter ausgedehnt hat und dann eben gerade solche Probleme wie die Ausbeutung der dortigen Grundwasserreserven ein absolut wichtiges Thema sind. Und das wird natürlich verschärft jetzt seit, ja, im Prinzip schon seit Jahrzehnten sichtbar, vielleicht jetzt erst wirklich sichtbar oder auch in der Debatte wirklich vertreten seit 10, 20 Jahren dann das Thema Klimawandel. Das denke ich, auch unumstritten das Thema dann dieses Jahrhunderts auch in Spanien sein wird, also auch im ökologischen Diskurs.
Du hast vorhin eine aktuelle Debatte angesprochen, die mich zur nächsten Frage führt. Es geht dabei um Aussagen, die der aktuelle Minister Alberto Garzón, der Partido Comunista, getätigt hat in der britischen Zeitung The Guardian. Und zwar kritisiert er die sogenannten Macrogranjas, also industrielle Megafarmen. Und er hat auch die SpanierInnen aufgefordert, weniger Fleisch zu essen. Daher die Frage, können denn linke Parteien wie Izquierda Unida, zu der auch die Partido Comunista gehört, oder Podemos ökologische Politik glaubhaft vertreten?
Ja, also Izquierda Unida war lange Zeit, das habe ich vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt, so etwas wie der natürliche Partner der grünen Parteien in Spanien. Von daher, ja, sollte da eventuell auch so etwas wie ein gewisses Bewusstsein von Seiten der Mitglieder von Izquierda Unida vorhanden sein. Und auch bei der Gründung der Partei 86 waren auch schon viele ökologische Kräfte eben dort eingetreten. Und auch nach der Gründung dann von Podemos gab es ja einige Jahre diese Gemeinschaftskandidatur erst Unidos Podemos, also ein Zusammenschluss von Podemos, Izquierda Unida und unter anderem halt eben den der Grünen Partei Equo, also die dort eben auch Teil dieses Bündnisses war. So, man kann also aus dieser Sicht einerseits sagen, dass es durchaus ein Verständnis gibt, dass ökologische Themen Teil linker Politik sind. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Kritik an diesen Parteien, ob das denn wirklich so ernst gemeint ist, weil natürlich diese kleinen grünen Parteien lange auch immer so eine Art Anhängsel dieser Wahlbündnisse waren, um dann noch ein paar Stimmen von grüngesinnten WählerInnen zu erhalten. Ja. In diesem Kontext vielleicht ganz interessant, eine Person Juan López de Uralde, der war bis 2010 so eine Art Chefsprecher von Greenpeace in Spanien, dann Mitbegründer 2011 der Grünen Partei ECO, die er dann aber 2019 verließ, weil halt ECO sich ein bisschen aus diesen Gemeinschaftskandidaturen mit Podemos unabhängig machen wollte, womit er nicht unbedingt einverstanden war. Und der hat dann im Sommer letzten Jahres, 2021, die Partei, also eine neue Partei wieder, Alianza Verde, gegründet, die sich aber als Teil von Unidas Podemos versteht. Eine Art, man kann sagen, ökologisch linke, ich glaube, sie nennen sich zum Teil auch selbst ökosozialistische Partei, die sich dann halt eben jetzt in diesem Spektrum von Podemos bewegt. Also ganz interessant natürlich dann zu sehen, dass scheinbar es für ihn nicht reichte, Mitglied von Podemos zu sein, sondern es musste halt wieder eine neue linke Partei gegründet werden, die dann eben ökologische Themen zu besetzen versucht. Das hat Podemos eigentlich auch schon vorher versucht, das muss man sagen, also nicht vielleicht in Gänze, aber immer wieder Teile der Partei und auch einzelne Mitglieder oder Abgeordnete. Allerdings eher, würde ich sagen, weniger so in diesem klassischen Sinne der deutschen Grünen zum Beispiel oder halt eben auch vielleicht der Grünen Partei ECO in Spanien, sondern so ein bisschen als Versuch an zum Beispiel die Tradition dieser Nachbarschaftsvereine, während der Diktatur anzuknüpfen. Also der Versuch, sozusagen so lokale Communities in irgendeiner Weise zu organisieren, zu unterstützen und dieses Thema Umweltgerechtigkeit in diesem lokalen Kontext hervorzuheben. Also das würde ich sagen, war eher so ein bisschen der Versuch von Podemos. Ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass Podemos und Izquierda Unida ja momentan Teil der aktuellen spanischen Regierung sind. Und da wird man dann rückblickend auch irgendwann eine Bilanz ziehen können und sehen, wie erfolgreich dann eben auch gerade die umwelt- und klimapolitische Agenda dieser Parteien war.
Dann blicken wir noch ganz kurz zum Schluss auf etwas außerhalb der Parteien. Und zwar geht es um die Bewegung Fridays for Future, die ja ein sehr wichtiger Teil der deutschen Ökobewegung ist. Welche Rolle nimmt sie in Spanien ein und wie ist die Wahrnehmung der Proteste dort?
Also da würde ich auch vorweg gerne einfach einmal sagen, dass Fridays for Future natürlich global gesehen eine herausragende Stellung in Deutschland hat. Ja, also sowohl was aktive Ortsgruppen, Demo-TeilnehmerInnen angeht, da kommt niemand sozusagen an Deutschland ran. Von daher ist dann manchmal auch die Verwunderung aus Deutschland groß, wenn man dann zum Beispiel auf diese Bewegungen in anderen Ländern schaut. In Spanien gibt es Fridays for Future eigentlich seit Anfang 2019, also ein bisschen später als beispielsweise in Deutschland. Die erste Demo war, glaube ich, eine Handvoll Studenten in Girona. Dann einen Monat später, also es war Mitte März 2019, als der erste globale Klimastreik von Fridays for Future war. Da wurde Fridays for Future dann in Spanien, kann man sagen, in Gänze sichtbar. Ich war damals zufällig in Sevilla, hab das vor Ort gesehen, war eine tatsächlich große, beeindruckende Demonstration. Tatsächlich ist es dann aber so gewesen, dass eigentlich schon Ende 2019 man sehen konnte, dass die Teilnahme an diesen Klimastreiks in Spanien und auch das Engagement der Ortsgruppen deutlich nachgelassen hatte. Also bereits vor der Pandemie, die ja dann Anfang 2020 begann. Und das trotz so eigentlich großen Ereignissen wie jetzt der Klimakonferenz in Madrid, die ja Dezember 2019 stattfand, wo auch eine große Massendemonstration durchgeführt wurde, natürlich viel mit Unterstützung aus dem Ausland. Und mittlerweile die verbliebenen aktiven Fridays for Future-Gruppen fokussieren sich, soweit ich das sehen kann, inzwischen stark auf Probleme vor Ort auch. Es gibt viele Kooperationen mit lokalen NGOs vor Ort und einige wenige dann nationale Aktionen und Kampagnen. Dazu gehört dann zum Beispiel eine Klage, die unter anderem mit Greenpeace eingereicht wurde gegen die spanische Regierung, weil Spanien seinen internationalen Verpflichtungen zur CO2-Reduktion in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, nicht nachgekommen ist. Da wird, glaube ich, ein Urteil in diesem Jahr 2022 erwartet. Ja, und anderes Thema zum Beispiel war beim letzten globalen Klimastreik im Oktober 2021, hatten dann die Fridays for Future-Gruppen in Spanien zum Beispiel das Thema nachhaltige Mobilität in den Vordergrund gestellt. Vor allem das Thema Ausbau des Zugverkehrs. Da gab es auch ja einige Debatten in Spanien generell in den Monaten drüber, also die starke Reduktion von Schienenverkehr oder Schienenstrecken in Spanien, etwa im Vergleich mit 19. bis Anfang 20. Jahrhundert. Ja, aber insgesamt, also kann man eigentlich sagen, dass Fridays for Future in Spanien deutlich weniger Einfluss auf die öffentliche Debatte hat, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Es gibt auch keine wirklich bekannten medialen Gesichter. Dazu kommt dann, dass auch in der Klimabewegung in Spanien, wie ja in allen ökologischen Bewegungen, was ich auch schon mehrfach jetzt betont habe, eine große Fragmentation zu beobachten ist. Ja, also auch in der Klimabewegung ist es nicht so wie beispielsweise in Deutschland, wo Fridays for Future ja beinahe eine Art hegemoniale Stellung im Klimaaktivismus hat, ist es in Spanien so, dass neben traditionellen NGOs, also zum Beispiel auch die erwähnten Greenpeace-Gruppen, aber eben auch andere Klimabewegungen eine wichtige Rolle spielen. Es gibt Rebellion por el Clima, es gibt auch die internationale Bewegung, natürlich Extinction Rebellion, die in Spanien durchaus sichtbar und aktiv ist. Also auch da eben eine Art Zersplitterung. Und insgesamt wird man jetzt natürlich schauen müssen, wie überhaupt das politische Engagement sich weiterentwickelt, jetzt auch mit Blick auf die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. Da ist sozusagen, würde ich sagen, noch viele Fragezeichen. Und klar ist aber, das kann man, würde ich sagen, abschließend sagen, dass natürlich die zunehmende Sichtbarkeit der Klimakrise ein im Prinzip unausweichliches Phänomen darstellt und dabei natürlich einfach auch die Formierung neuer ökologischer Akteure, zum Teil ja einer neuen, wirklich neuen Generation von AktivistInnen, wie jetzt bei Fridays for Future, wird spannend zu beobachten sein und da wird man sehen, wie sich das dann entwickelt.
Das sagt Andreas Jünger, der sich in seiner Dissertation mit grünen Bewegungen in Spanien beschäftigt. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ihr könnt das Interview sowie andere Artikel von Alerta auf unserer Homepage nachlesen, www.alerta.blog. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.